HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Endgültige Fragen. Deutschlands Streit über die Sterbehilfe.
Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geht es zurzeit um das Verbot der organisierten Sterbehilfe. Verhandelt werden 6 Verfassungsklagen von Ärzten, Sterbehilfenvereinen und einigen schwerkranken Menschen. Sie wollen geltend machen, dass sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Grundgesetzes ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ableiten lasse. Das müsse auch die Inanspruchnahme von Hilfe Dritter umfassen. 2015 wurde jede Art von Sterbehilfe, ob kommerziell oder nicht, durch ein Gesetz verboten. Was meinen potenziell Betroffene? Ein Besuch in einem Hospiz.
Es ist ein schöner Frühlingstag im Hospiz Fanny de la Roche in Offenbach. Die Sonnenstrahlen fallen durch die transparenten Vorhänge und die bodentiefen Fenster. Die Bewohnerin des Zimmers kann in den Garten hinausschauen. Auf einer kleinen Anrichte am Ende ihres Bettes reihen sich bunte Blumensträuße. Die haben Familienmitglieder und Freunde vorbeigebracht, erzählt sie stolz. Die 70-Jährige ist seit knapp einer Woche hier. Sie hat Krebs im Endstadium. Die Krankheit hat ihr zugesetzt. Trotzdem ist heute ein guter Tag. Sie lächelt und fühlt sich wohl. Sie möchte ihren Namen nicht nennen, ist aber bereit, über ihre ganz persönlichen Gedanken zum Tod und zum Sterben zu sprechen.
Da habe ich mir schon ganz lange Gedanken drüber gemacht. Und ich habe keine Probleme mit dem Sterben. Ich denke, das Sterben gehört einfach mit dazu. Und das ist ein Weg, den jeder gehen muss. Und das ist was ganz Normales und man braucht sich auch nicht fürchten.
Seit 5 Jahren, also seit der Diagnose, beschäftigt sie sich mit dem eigenen Tod. Heute ist sie froh, dass sie noch lebt. Aber es gab schon Tage, an denen sie froh gewesen wäre, wenn ihr Leben geendet hätte.
Wenn es einem richtig schlecht geht, wie jetzt, ich muss sagen, die Tage vorher im Krankenhaus, da habe ich jeden Tag drum gebetet, lieber Gott, lass mich sterben. Aber hier geht's mir jetzt wieder so gut, dass ich auch sage, ach, ich kann noch ein paar Tage da bleiben.
An guten Tagen wie diesen ist die 70-Jährige froh, dass sie noch da ist. Sie freut sich über Besuche von ihrem Mann, den Kindern und Enkelkindern. Und dann ist auch noch ein Urenkel unterwegs. Als sie das erzählt, strahlen ihre Augen. Obwohl gerade alles verhältnismäßig gut bei ihr ist, hätte sie trotzdem gerne die Möglichkeit, auch in Deutschland Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.
Ich denke schon, das wäre nicht verkehrt. Es ist natürlich hier in Deutschland ein schwieriges Thema. Aber trotz allem denke ich, es geht mir verhältnismäßig gut. Ich kann meine Hände bewegen, ich kann selber was trinken. Also ich kann ja noch vieles selber. Aber wenn man das alles nicht mehr kann, es gibt ja Menschen, denen geht es noch schlechter wie mir. Von daher denke ich, so verkehrt ist es nicht, wenn man da was zu sagen hat.
Selbstbestimmt sterben, das ist der Schwerkranken wichtig. Denn jeder, der so schwer krank ist, sollte die Wahl haben, wann das Leben endet, findet sie. Das ist etwas, was gesunde Menschen kaum nachvollziehen könnten. Aber schließlich würde jeder Sterbenskranke ganz genau spüren, wann das Leben dem Ende zugeht.
Ich denke schon, dass man selber merkt, wenn das näher kommt. Und ich denke, manchmal ist es auch gut, wenn man sagen kann, jetzt ist es genug.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Endgültige Fragen. Deutschlands Streit über die Sterbehilfe.
Dieser Streit wird seit gestern vor dem Bundesverfassungsgericht ausgetragen, denn es gibt 6 Verfassungsbeschwerden gegen Paragraph 217 des Strafgesetzbuches. Dieser Paragraph stellt geschäftsmäßige Sterbehilfe, genauer gesagt die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, unter Strafe. Dafür hatte im Jahre 2015 die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages gestimmt, nach einer langen und kontroversen Debatte. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Bader fasst uns diese Debatte noch einmal zusammen. Eine Debatte, die nicht der heutige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eröffnet hatte, sondern noch sein Vorgänger und Parteifreund Hermann Gröhe. So lange liegt das Ganze zurück.
November 2014. Im Bundestag geht es um die Frage, ob und wer einem todkranken Menschen helfen darf, wenn dieser sterben will. Bundesgesundheitsminister Gröhe hatte das Thema auf die Agenda gesetzt, mit dem Ziel,
dass die Selbsttötungshilfe nicht zur öffentlich beworbenen Behandlungsvariante wird.
Gröhe wollte also erreichen, dass Sterbehilfevereine verboten werden. Da es sich bei Suizidhilfe um ein emotional aufgeladenes Thema handelt, im Spannungsfeld zwischen dem Schutz des Lebens und dem Selbstbestimmungsrecht, wurde der Fraktionszwang aufgehoben. Die Parlamentarier sollten also über die Parteigrenzen hinweg Vorschläge erarbeiten und unabhängig von der politischen Linie ihrer Fraktion abstimmen. Ein Jahr später, im November 2015, der damalige Bundestagspräsident Lammert eröffnet die abschließende Debatte und Abstimmung.
Viele werden die Vermutung teilen, dass die öffentliche Debatte damit sicher nicht zu Ende sein wird.
Den Abgeordneten lagen vier fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe zur Auswahl vor. Erstens das strikte Verbot von Suizidbeihilfe. Ausnahmen etwa für Ärzte und Angehörige oder für bestimmte schwerwiegende Erkrankungen sollte es demnach nicht geben. Zweitens die weitreichende Straflosigkeit selbst für Sterbehilfevereine. Drittens Ärzten soll die Beihilfe zur Selbsttötung unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden, nämlich wenn ein Patient unter einer unheilbaren tödlichen Krankheit leidet. Die Mehrheit des Bundestags stimmte aber für den vierten Vorschlag, den heutigen Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch. Dieser verbietet die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe. Der Paragraph bezieht sich auf Vereine, Organisationen und Ärzte. Sie machen sich dementsprechend strafbar, wenn ihr Handeln auf Wiederholung angelegt ist. Viel zu unkonkret, kritisierte die damalige Vorsitzende des Rechtsausschusses Künast. Sie hatte sich dafür ausgesprochen, Sterbehilfevereine nur dann zu verbieten, wenn sie profitorientiert handeln.
Geschäftsmäßig ist alles, selbst wenn kein Geld fließt. Man muss etwas nur zum Gegenstand seiner Beschäftigung machen.
Auch der Gesundheitsexperte der SPD Lauterbach hatte sich für einen anderen Gesetzentwurf ausgesprochen, um Ärzten in Ausnahmen die Beihilfe zur Selbsttötung zu erlauben. Das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe verschärft aus seiner Sicht die Rechtsunsicherheit für Ärzte.
Machen wir uns doch nichts vor. Das macht kein Arzt mehr. Ich würde es selbst auch nicht machen. Das ist zu riskant.
Dass Ärzte durch den neuen Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch kriminalisiert werden könnten, wiesen die Befürworter des Gesetzentwurfs zurück. Unter ihnen der CDU-Politiker Brandt. Aus seiner Sicht ist es gelungen,
präzise die Trennung zu ziehen zwischen zum Beispiel Ärzten, die in schweren Situationen nach ihrem Gewissen handeln, und anderen, die es darauf anlegen, geschäftsmäßig mit Absicht und auf Wiederholung angelegt, die Suizidbeihilfe zu fördern.
Die Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht sehen das anders. Ex-Bundestagspräsident Lammert sollte also Recht behalten. Die Debatte über Sterbehilfe ist heute, gut drei Jahre nach Einführung des neuen Strafrechts Paragraphen 217, längst noch nicht zu Ende.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Endgültige Fragen. Deutschlands Streit über die Sterbehilfe.
Auf dem Tisch des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe liegt Paragraph 217 des Strafgesetzbuches. Das ist der Paragraph, der die Sterbehilfe regelt. Und er verbietet seit dem Jahre 2015 die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung und stellt sie unter Strafe. Gegen diesen Paragraphen gibt es inzwischen 6 Verfassungsbeschwerden von schwer erkrankten Menschen, von Ärzten, von Sterbehilfevereinen. Sie sind sozusagen die eine Partei vor Gericht. Zu denen, die auf der anderen Seite stehen, gehört auch Dr. Thomas Sitte. Er ist ambulanter Palliativmediziner aus Fulda. Er hilft also unheilbar Kranken, das letzte Stück ihres Lebensweges erträglicher zu machen. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender der Deutschen Palliativstiftung. Mit ihm habe ich heute Mittag in einer Verhandlungspause gesprochen. Herr Dr. Sitte, seit mehr als 40 Jahren begleiten Sie schwerkranke Menschen am Ende ihres Lebens. Wurde da auch mal der Wunsch an Sie herangetragen, dieses Ende schneller kommen zu lassen, es herbeizuführen?
Ja, absolut. Das ist fast von Beginn an, kann man sagen, bin ich dafür gefragt worden. Als Krankenpfleger schon, als Studierender, sagt man heute ja, und auch als junger Arzt und jetzt auch als erfahrener Arzt. Also seit 40 Jahren werde ich auch gefragt für Lebensverkürzung.
Wie gehen Sie mit solchen Wünschen um?
Oh, erstmal bin ich etwas erschrocken gewesen, vor allen Dingen früher. Mittlerweile ist es so, dass ich es einfach akzeptiere, dass ein Wunsch hier kommt, das auch wirklich wertschätzen muss und mit dem Patienten ein ganz offenes und auch ergebnisoffenes Gespräch führe.
Nun sagen Sie als Palliativmediziner, dass Ihr Bereich, die Palliativmedizin, viele Möglichkeiten hat, schwerkranken Menschen zu helfen, ohne dass das eben Sterbehilfe sein müsse. Welche Möglichkeiten haben Sie denn da?
Ja, also erstmal vielleicht das Wort Sterbehilfe, das kommt auch hier in der Behandlung heute dauernd vor. Ich ersetze es durch Tötungshilfe mittlerweile. Denn Sterbehilfe, das mache ich ja auch als Palliativmediziner. Da sitzen, aushalten, Leiden lindern, Lebensqualität verbessern. Und worum es in der Diskussion geht, ist ja die Tötungshilfe, also die Hilfe zur Selbsttötung Für die Sterbehilfe, für die Begleitung habe ich vielfältige Möglichkeiten. In der Zuwendung, oft ist es ein Problem der Einsamkeit, dass der Patient sich wertlos und nutzlos fühlt. Aber auch für die Behandlung von schweren körperlichen Leiden habe ich einen großen Werkzeugkoffer an therapeutischen Möglichkeiten, an Medikamenten, um wirklich jedes körperliche Leiden lindern zu können. Ich kann nicht jedes Leiden ausknipsen, so dass der Patient gleichzeitig wach bleibt und aktiver wird, aber ich kann wirklich jedes körperliche Leiden lindern.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, wenn mehr Menschen Bescheid wüssten über diese Möglichkeiten, die Sie haben und die Sie gerade geschildert haben, dann bräuchten wir uns gar nicht mit der Problematik einer rechtlichen Regelung zu befassen?
Absolut. Also das ist mein Credo, was ich seit Jahren herunterbete und immer wieder bitte, auch die Medien besser zu berichten, intensiver zu berichten und vor allen Dingen nachzufragen, ob das, was sie berichten, auch wirklich stimmt. Und wenn ich gefragt werde um Lebensverkürzung, ist es meistens entweder die Einsamkeit oder die Angst vor Leiden. Und wenn ich dann als Experte mit einem guten Team im Hintergrund den Patienten erkläre, was geht an Leidenslinderung, verschwindet der Wunsch. Das ist ganz anders bei Menschen, die sagen, ich bin jung, gesund, selbstbestimmt und ich möchte auch selbstbestimmt ohne Krankheit sterben. Der Herr Putz hat es heute schön genannt, die stolzen Menschen der gebildeten Oberschicht, die sterben wollen, weil sie an Wert und Würde nicht verlieren wollen. Da habe ich als Palliativmediziner keine Alternativen zu bieten.
Nun sind ja vor das Bundesverfassungsgericht auch einige Patienten gezogen. Sie sagen, ich verkürze das jetzt mal etwas, aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz lässt sich auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ableiten. Warum wollen Sie schwerkranken Menschen, die sich in einer ausweglosen Situation befinden, dieses Recht verweigern?
Nein, das ist, tue ich ja gar nicht. Es gibt keine Pflicht zum Leben. Es gibt keine Pflicht, sich behandeln zu lassen. Es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben im Sinne einer Selbsttötung. Aber ich glaube nicht, dass es ein Recht gibt auf die leichte Umsetzung der Selbsttötung, die der Staat ermöglichen muss. Also eine Selbsttötung hat mit Autonomie zu tun. Und wenn ich einen Dritten um seine Hilfe bitte, dann ist es ja keine echte Autonomie mehr. Und das ist ja so ein Schattenkrieg. Also die Patienten oder die anderen, die auch geklagt haben vor dem Bundesverfassungsgericht oder jetzt Anträge gestellt haben beim Bundesamt für Arzneimittel, sind in der Regel keine Menschen, die nicht am Leiden gelindert werden könnten, wenn sie das wollten. Oder sind Menschen, die sagen, ich bin jetzt noch nicht so weit, aber ich möchte eine Sicherheit für später haben.
Allerdings sagt einer der Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht, der Berliner Internist Michael de Ridder, mit dem wir in unserem Programm auch verabredet sind, er sagt, es gibt Leidenskonstellationen, in denen Suizidbeihilfe nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten sein kann. Können Sie dem gar nichts abgewinnen?
Doch, die gibt es. Auch ich kann mir vorstellen, dass ich in die Situation käme, dass mich ein Mensch bittet um Beihilfe zur Selbsttötung oder auch um Tötung auf Verlangen und ich diesen Wunsch für geboten erachte und diesem nachkomme. Nur in 40 Jahren meiner Tätigkeit als Krankenpfleger, Altenpfleger, Intensivpfleger, Notarzt, im Rettungsdienst, in der Allgemeinmedizin, in der Palliativmedizin ist mir eine solche Situation noch nicht untergekommen. Und ich glaube, solche Einzeltöter wie Herr de Ridder, die müsste man auch mal besser hinterfragen, ob das, was sie tun, wirklich richtig ist.
Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich genau mit dieser Frage und wird dazu einer Entscheidung kommen müssen. Das kann aber noch einige Monate lang dauern. Was erhoffen Sie sich von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
Zwei Dinge. Ich erhoffe mir eine klare Entscheidung, dass der Paragraph 217 StGB rechtens ist. An dem habe ich auch intensiv mitgearbeitet. Und darüber hinaus erhoffe ich mir auch eine Klarstellung, was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Weil manchen ist es nicht ganz klar, was ist Geschäftsmäßigkeit, was ist Absicht, was ist die Förderung der Selbsttötung. Denn nichts anderes ist verboten. Die absichtliche Förderung der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung. Nicht die Selbsttötung im Einzelfall zu unterstützen, sondern auf Wiederholung angelegt. In der vollen Absicht, das jetzt zu tun. Und das ist nicht das, was die Palliativmediziner machen. Und da hoffe ich wirklich, dass das etwas ist, was das Bundesverfassungsgericht ganz glasklar stellt, die hier exzellent nachfragen, wie sieht die Praxis eigentlich aus.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Endgültige Fragen. Deutschlands Streit über die Sterbehilfe.
Es geht um die Frage, ob geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten bleibt, so wie es seit dem Jahre 2015 im Paragraphen des Strafgesetzbuches steht, im Paragraphen 217, oder ob dieses Verbot gegen das Grundgesetz verstößt. Dem Verfassungsgericht liegen insgesamt 6 Verfassungsbeschwerden gegen den Paragraphen 217 vor, eingereicht von schwerkranken Menschen, von Ärzten, von Sterbehilfevereinen. Einer der Beschwerdeführer ist Dr. Michael de Ridder, Internist, Rettungsmediziner, Mitgründer des Berliner Vivantes-Hospizes und Autor zahlreicher Bücher zum Thema Sterbehilfe. Ich habe ihn heute Mittag in Karlsruhe erreicht, während einer Verhandlungspause bei Gericht. Herr Dr. de Ridder, das Strafgesetzbuch in seiner jetzigen Form verbietet ja die Sterbehilfe nicht grundsätzlich. Es stellt nur die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe. Es gibt also auch jetzt schon viele Situationen, in denen eine Beihilfe zur Selbsttötung straffrei sein kann. Warum reicht Ihnen das nicht?
Das ist so, wie Sie es formulieren, gerade nicht richtig. Der neue Paragraph 217 stellt ja nicht allein die vollendete Suizidbeihilfe unter Strafe, sondern, wie es im Gesetz heißt, allein die Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, ihm hierzu Gelegenheit zu verschaffen oder ihm auch sonst einen Suizid zu ermöglichen, kann schon strafwürdig sein und wird mit Gefängnis bis zu 3 Jahren beziehungsweise mit Geldstrafe bestraft. Ausgenommen sind allein Angehörige von diesem Gesetz. Von Ärzten ist überhaupt nicht die Rede in diesem Gesetz, aber jeder Arzt handelt geschäftsmäßig und das Geschäftsmäßige ist untersagt. Und was genau unter geschäftsmäßig im Unterschied zu gewerbsmäßig, was hier nicht gemeint ist, zu verstehen ist, das wird das Gericht zu klären haben. Geschäftsmäßig heißt zunächst einmal auf Wiederholung angelegt. Und dass jedes ärztliche Handeln auf Wiederholung angelegt ist, ist selbstverständlich und davon kann eine möglicherweise in Frage kommende Beihilfe zum Suizid als ärztliches Handeln nicht ausgeschlossen sein, weil erstens jedem Menschen aufgrund unserer Verfassung das Recht zusteht, über seinen Lebensentwurf einschließlich seines Lebensendes selbst zu befinden. Mit der Einschränkung, soweit er dazu frei verantwortlich in der Lage ist. Das Zweite ist, dass ich als Arzt, und hier liegt natürlich der eigentliche Grund meiner Verfassungsbeschwerde, dass ich als Arzt betroffen bin, und zwar in der Verletzung meiner Grundrechte nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, der die Freiheit des Gewissens garantiert, und nach 12 1 Grundgesetz, der die ärztliche Berufsfreiheit garantiert.
Nun ist es aber Aufgabe des Staates in erster Linie, den Schutz des Lebens zu gewährleisten. Der Staat würde doch seine Aufgabe ins Gegenteil verkehren, wenn er die Sterbehilfe erleichtern würde.
Unser Grundgesetz sagt eindeutig, dass die Würde des Menschen, deren Wesenskern die Selbstbestimmung des Menschen ist, dass die Selbstbestimmung oberhalb des Lebensschutzes, so hoch auch der einzuschätzen ist. Ich sage mal etwas leger, den Lebensschutz brechen kann. Denn nur der einzelne Mensch als Grundrechtsträger ist befugt, darüber zu befinden, was seine Würde ausmacht und wie weit sein Leben und seine Unversehrtheit zu schützen sind. Und das ist meiner Auffassung nach eine Grundgegebenheit in unserer Verfassung, die überzeugender und unanfechtbarer nicht sein könnte.
Nun sagen Befürworter des Verbots geschäftsmäßiger Sterbehilfe, dass wenn es dieses Verbot nicht gäbe, wenn geschäftsmäßige Sterbehilfe erlaubt wäre, dass dann eine Art sozialer Druck auf Schwerkranke entstehen könnte, dass diesen Schwerkranken von ihrer Umgebung nahegelegt werden könnte, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, nach dem Motto, du willst doch sicher keinem zur Last fallen, oder? Können Sie garantieren, dass so etwas nicht passiert?
Diese Vermutung, die immer wieder geäußert wird, sind rein hypothetischer Natur. Es gibt bisher keinen einzigen Hinweis dafür, dass in Deutschland oder anderswo aufgrund der Möglichkeit der Suizidbeihilfe solches passiert. Das heißt, dass Druck in dem Sinne auf alte, kranke, Pflegebedürftige ausgeübt wird. Ich sage es auch nochmal leger. Jetzt mach dich mal vom Acker in Anführungszeichen. Du hast gelebt, du hast ein gutes Leben gehabt und du belastest die Gesellschaft. Dafür sehe ich nirgendwo Anzeichen und das ist in gewisser Weise ein demagogisches Argument für mich, der Befürworter von Paragraph 217. Davon ganz abgesehen, meine Erfahrung bei meinen Suizidbegleitungen ist die, bevor jemand, das wird ja durchaus formuliert, dass jemand nicht zur Last für Angehörige werden möchte. Und das ist ja erstmal auch ein legitimes Argument. Das muss man ja auch mal festhalten. Aber weit davor rangiert etwas ganz anderes. Nämlich, dass diese Patientin in aussichtsloser, unbehandelbarer Erkrankung, die ihrem Tod entgegengehen, dass die zur Last für sich selbst werden. Das ist für mich das Entscheidende. Und das habe ich bei allen meinen Patienten erlebt, dass das formuliert wird. Nicht die Angehörigen, nicht die Gesellschaft, sondern ich werde mir selbst zu einer unerträglichen Last, weil ich meinen Lebensentwurf nicht mehr leben kann, in dem Sinne, dass ich auch eine unerträgliche fortschreitende Erkrankung habe, dass ich Schmerzen habe, dass ich andere Symptome habe, die ich selbst nicht kontrollieren kann und die auch nur bedingt durch die Medizin zu kontrollieren sind. Und diese Menschen bestehen darauf, und das ist ihr Recht, zu sagen, den Zeitpunkt und die Umstände meines Todes und meines Sterbens möchte ich gerne selbst bestimmen.
Mit den Fragen, über die wir beide jetzt geredet haben in den letzten Minuten, beschäftigen sich auch die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht. Welchen Eindruck haben Sie denn als Beschwerdeführer vom bisherigen Verlauf der Verhandlung?
Also ich habe jetzt anderthalb Tage miterlebt und ich sitze hier im Bundesverfassungsgericht. Die Verhandlung geht gleich weiter. Ich habe den Eindruck, dass wir hier eine ganz großartige Verhandlung erleben. Wir erleben den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Vorsitz von Bundesverfassungsgerichtspräsident Voskuhle. Alle Richter und Richterinnen stellen sehr, sehr weitgehende Fragen, sind hochkonzentriert und sind wirklich an allen Beiträgen, die von den verschiedensten Seiten eben kommen. Das sind klagende Ärzte, das sind klagende Patienten, da sind Verbände, Ärztekammern vertreten, sind Angehörige des Bundestages vertreten. Also es ist eine der ganz großen Debatten hier im Bundesverfassungsgericht. Und das zeigt sich zuletzt auch daran, dass hier zwei Tage angesetzt sind. Und möglicherweise wird es sogar noch einen dritten Tag geben, wenn man heute nicht alle hören kann.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Endgültige Fragen. Deutschlands Streit über die Sterbehilfe.
Über Grenzfälle des Sterbens zwischen Lebenswillen und Todeswunsch bei Schwerstkranken ging es gestern und heute vor dem Bundesverfassungsgericht. Zwei Tage lang hat das höchste deutsche Gericht verhandelt über Möglichkeiten und Grenzen der organisierten Hilfe zum Suizid. Belgien hat neben den Niederlanden eines der liberalsten Sterbehilfegesetze der Welt. In Deutschland nicht vorstellbar. Seit 5 Jahren können selbst Demenzpatienten und Depressive in Belgien um den Tod bitten, unter bestimmten Umständen sogar Kinder. Das Gesetz ist immer noch heftig umstritten. Mittlerweile müssen sich auch Ärzte, die aktive Sterbehilfe geleistet haben, vor Gericht verantworten. Einzelheiten von Alexander Göbel.
Ein Medikamentencocktail, eine Spritze. Wegsacken. Für immer einschlafen. Eine Minute dauert es vom Leben bis zum medizinisch betreuten Tod. Für viele Menschen in Belgien eine Erlösung, erklärt ein Brüsseler Arzt, der selbst auf Verlangen tötet. Es ist nicht so, dass diese Patienten noch Monate oder Jahre zu leben hätten. Das Leben dieser Menschen wird bald vorbei sein. Und sie bitten uns, lasst mich nicht so furchtbar qualvoll sterben. Lasst mich jetzt gehen, solange ich noch Mensch bin, solange ich noch meine Würde habe. Ein Arzt darf einen Menschen töten, wenn dieser körperlich oder psychisch unerträglich leidet, nicht auf Besserung hoffen kann und den Sterbewunsch freiwillig und nach reiflichem Überlegen bekundet. So nüchtern steht es im belgischen Sterbehilfegesetz, 2002 mit klarer Mehrheit vom Parlament verabschiedet. Nach den offiziellen Zahlen der belgischen Sterbehilfekommission haben bis heute mehr als 10.000 Patienten aktive Sterbehilfe erhalten. Sie waren unheilbar krank und zum größten Teil über 70 Jahre alt. Doch seit 2014 gibt es für den Tod auf Rezept keine Altersgrenze mehr in Belgien. Ein Aufschrei ging damals durchs ganze Land. Abgeordnete, die für die Ausweitung des Euthanasiegesetzes gestimmt hatten, wurden von aufgebrachten Eltern als Mörder beschimpft. Die Mutter des kleinen Raphael hat ihren krebskranken Sohn bis zum Schluss zu Hause gepflegt. Sie lehnt Sterbehilfe ab und sie weiß, Raphael hätte niemals gehen wollen. Der Junge wollte bis zum Ende leben, auch als er wusste, dass er keine Chance hatte. Doch in mindestens 3 bekannten Fällen haben belgische Eltern dem Todeswunsch ihrer minderjährigen Kinder zugestimmt. Sie waren 9, 12 und 17 Jahre alt, litten an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose, an Hirntumoren, an schwerem Muskelschwund. Mit Palliativmedizin, also ganzheitlicher Betreuung und Schmerzmitteln, können wir schon viel für die kleinen Patienten tun. Aber manchmal kommen wir da eben an unsere Grenzen, sagt Joris Verloy, Arzt auf einer Kinderkrebsstation in der Nähe von Antwerpen, Familienvater und Befürworter der Kindersterbehilfe. Stephanie Verlacht hätte sich diese Einsicht schon früher gewünscht, nicht für sich, sondern für ihre damals 14-jährige Freundin, die 2010 an Krebs starb, kurz bevor die Sterbehilfe für Kinder in Belgien möglich wurde. Die letzten Worte ihrer Freundin kann Stephanie nicht vergessen.
Das ist unmöglich, das ist undenkbar.
Es ist unerträglich, unvorstellbar, hat sie gesagt. Und ich will das nicht. Ich muss jetzt aber hier warten, bis es endlich vorbei ist, bis meine letzte Stunde schlägt. Wenn es nur irgendwie ginge, würde ich anders gehen, ein schnelleres Ende wählen. Sie hat sich wirklich aktive Sterbehilfe gewünscht.
Das war sichtbar für Euthanasiekrise.
Doch 5 Jahre nach der Liberalisierung der Sterbehilfe rumort es im Lager der Kritiker lauter als je zuvor. Wer kann denn eigentlich für sich entscheiden, ob sein Leben noch Würde hat oder nicht, fragt ein konservativer Abgeordneter des belgischen Parlaments. Und wenn ich in dieser Situation bin, vor allem als Kind, kann ich wirklich entscheiden, ich bin in einer unwürdigen Lage, ich will, dass jemand mein Leben beendet? Fragen, die in Belgien eine Debatte darüber ausgelöst haben, ob Euthanasie inzwischen als Selbstmordvariante missbraucht wird. Weil sich immer mehr Menschen töten lassen. Weil schon demente und depressive Menschen aktive Sterbehilfe erhalten haben, obwohl sie nicht todkrank waren. Ein Fall ist beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anhängig. Ein Arzt ist aus der belgischen Kontrollkommission ausgetreten, aus Protest gegen die seiner Meinung nach zu arglose Praxis der Sterbehilfe.
3x pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.